Schönen guten Abend, schön, dass ihr gekommen seid zu diesem Vortrag über das dritte Auge, neue Dimensionen von Verstehen, von Wahrnehmung, Liebe und Verstehen. So nenne ich den Vortrag. Ich werde nachher ein bisschen sagen, warum ich den so nenne. Ich heiße Stefan Geiger. Ich arbeite, sagen wir, seit 1982. In diesem Bereich. Damals habe ich für brasilianische Heiler angefangen, so Seminare hier zu organisieren. Und da war ich dann da auch übersetzt, bin ich da immer mehr reingerutscht und habe auch dadurch, dass das immer, dass diese Seminare, die Trainings über verschiedene mehrere Wochen gingen, zwei Wochen, nicht immer dabei war, nicht ist das, war das so ein Einstieg in diese Art von Arbeit. Ich habe hier eine Praxis in Zielhausen. Und wenn jemand zu mir kommt, dann mache ich zuerst meistens eine Aura-Lesung oder Aura-Reading. Das heißt, ich gucke mir die Aura an von der Person. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann, was sich ergibt. Ja, je nachdem, was da ist. Ich mache Rückführungen, ich mache Seelenrückholungen, ich mache eine Art, sagen wir mal, therapeutische Arbeit im Sinne von Veränderung der Vergangenheit. Also alternative Vergangenheiten erzeugen. Ich habe ein Training für geistiges Heilen und Medialität, was ich anbiete. Ich mache auch Trance-Tanz. Ich mache ziemlich viele Sachen. Ja. Und ich mache hier diese Kraftorte in Heidelberg, das heißt geomantische Begehungen, wo man so Plätze, Energien von Plätzen erspürt. Ja. Manchmal Energiearbeit, ja. Nicht? Atemarbeit, Meditation. Neue Dimensionen von Wahrnehmung, Verstehen und Liebe. Das hat einen Grund, dass der Vortrag so heißt oder dass ich auch, wenn ich ein Seminar mache darüber, dass ich das so nenne. Wahrnehmen ist klar, nicht wahrnehmen mit dem dritten Auge, das ist eine andere Art von Wahrnehmen, wie wir normalerweise mit unseren körperlichen Sinnen wahrnehmen, das heißt, darüber spreche ich dann noch. Liebe ist da drin, weil für diese spezielle Art von Wahrnehmung ist Liebe sowas wie eine Voraussetzung. Mit Liebe meine ich eine Wertfreiheit, ja, eine Offenheit für jemand. Mit Liebe meine ich auch, dass ich keine Angst habe, wenn ich mit jemand, ja, wenn da jemand vor mir ist. Ja, und dass ich offen bin. Verstehen ist damit drin, weil ich denke, dass das Verständnis von Menschsein in unserem Leben über den Verstand, ja, nicht wirklich möglich ist, sondern dass es jetzt auch im spirituellen Sinne mehr braucht wie ein verstandesgemäßes Verstehen von unserem Sein und von unserer Existenz. Das heißt, ich glaube, nur wenn wir über das körperliche, materielle hinausschauen können, können wir unsere Existenz verstehen. Ich will da nicht die ganze Zeit alleine reden, ihr dürft also gerne Fragen stellen zwischendurch, ja, einfach die Hand heben. Grundlagen dieser Art von Wahrnehmung. Das dritte Auge, nicht, wisst ihr wahrscheinlich, sagt man, ist hier. Ja, die Inder machen ja da so einen Punkt hin. Oder ich hatte mal eine Bekannte, die hatte da immer so einen kleinen Edelstein oder so einen kleinen Glasdingens, das sie immer mit ihrer Energie versucht auch zu fixieren. Ja. Meine Wahrnehmung oder mein Erleben ist ein bisschen anders. Wahrnehmen mit dem dritten Auge ist nicht nur hier wahrnehmen, sondern es ist ganzheitlich wahrnehmen. Es wahrnehmen mit meinem ganzen Energiefeld. Ja? Jeder Mensch hat ein Energiefeld, eine Aura. Ja? Also ist das das Gleiche. Und es gibt was ganz Einfaches. Wenn zwei Menschen mit einer Aura, jeder hat eine Aura, und die kommen zusammen, dann verbinden sich die Auren, ja, in einer bestimmten Weise. Wie intensiv hängt davon ab, wie sehr die sich mögen oder Feind sind oder so. Aber zwei Energiefelder können sich miteinander verbinden und das ist auch das, was ich mache. wenn jemand zu mir kommt, dann gehe ich mit meinem Energiefeld ein Stück weit zu dem anderen rüber, mache da so einen Kanal Doktor an. Und dann ist das Energiefeld des anderen für mich sowas wie eine Festplatte. Ja, am Computer. Da ist alles drauf und alles drin. Ja, im Grunde genommen behaupte ich, könnte man alles lesen, was ein Mensch ist. Nur ich bin nicht so weit, alles lesen zu können. Ja, das, nicht, man muss sich vorstellen, das Energiefeld oder die Festplatte von einem Menschen, die ist gigantisch. Ja, wenn wir das denken, ja, kommt jemand, der ist 50 Jahre, ja, und hat wie viel Zeit da und wie viele Erlebnisse und Eindrücke da drin sind. Das alles sozusagen kann man nicht auf einen Schlag erfassen. Und detailliert ist auch schwierig, weil das ist wahnsinnig viel. Ich habe dieses Prinzip genannt. Jeder hat ein Energiefeld. Jeder hat ein, ich sage jetzt sowas wie eine Festplatte. Tatsächlich ist es ein schwingendes, lebendiges Energiefeld, das sich auch ständig verändert, ja, das lebt mit uns, das sowas wie unser Bewusstsein ausmacht. Und da ich sowas habe und der andere sowas hat, können die andocken aneinander und können sich verbinden, mehr oder weniger. Und ich kann durch meine Erfahrung, die ich habe, sozusagen dann in dem anderen Energiefeld herumwandern und suchen. Das heißt ganz konkret, ich kann mir jemanden gucken, wie war es denn in der Kindheit mit 3 Jahren oder mit 4 Jahren oder, ja, oder was war mit 10 oder nicht. Es geht auch ein bisschen so, dass man da hineinfühlt und merkt, oh, irgendwas ist da gewesen in der Kindheit und dann folgt man diesem Gefühl, da ist was gewesen und irgendwann lande ich bei einem Ereignis, ja, meinetwegen mit 2 Jahren, das Kind hat es im Keller eingesperrt oder irgendwie sowas. Das braucht sehr viel Erfahrung. Dass zwei Energiefelder aneinander andocken und man etwas von der anderen Energie fühlt, das könnt ihr auch. Das kann fast jeder. Das ist ganz einfach. Ja? So eine Grundenergie fühlen von jemand, der neben einem sitzt, ja, wenn man sich da mal öffnet, ist was ganz Leichtes. Das ist was Selbstverständliches. Oft, wenn wir in den Raum reinkommen und da steht jemand, dann fühlen wir was von dem. Wir kriegen einen spontanen ersten Eindruck. Da gibt es einen Kontakt auf dieser, wie soll ich sagen, energetischen Ebene, Schwingungsebene, und wir haben einen ersten Eindruck. Das ist was sehr Leichtes und was sehr Natürliches, was passiert dauernd. Das ist auch das, nicht, wenn man gerade an seine Freundin denkt und dann ruft sie gleich an. Es gibt sowas auf einer ganz natürlichen Ebene. Sheldrake, Rupert Sheldrake, der hat diese Theorie aufgestellt von den morphogenetischen Feldern. Ist jetzt, glaube ich, in Cambridge, in England, nicht, ein Biologieprofessor, forscht in diesem Gebiet seit vielen Jahren, macht ganz, ganz viele Experimente und hat herausgefunden und behauptet, dieses Wahrnehmen auf dieser energetischen Ebene, also sowas wie Hellsehen, ist eine natürliche menschliche Fähigkeit, die jeder hat. Ja? Also der sagt, er hat das bewiesen. Das ist natürlich umstritten, weil es so und so viele andere gibt, ja, die sagen, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Ja, oder umgekehrt ist es, glaube ich, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Aber diese Experimente zum Beispiel laufen immer noch, da kann man mitmachen. Der Sheldrake war clever. Es gab schon lange Jahre, gibt es Versuche in diesem Bereich. Kann man was vorhersehen oder wie gut können Menschen miteinander kommunizieren? Und es gab seit vielen Jahren, also ja, das ganze letzte Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Versuche mit Studenten, meistens an Unis. Und die war die Signifikanz, das heißt, die Aussagekraft von diesen Experimenten war immer gerade so ein bisschen positiv. Ja, da ist was, ja, aber es war nicht, ja, das war immer nur so um die 60-70%, ja, und nie 100 oder so. Ja, der Sheldrake war clever, der hat jetzt die Experimente gemacht mit Menschen, die sich kennen. Ja, der eine sitzt in dem Raum, der andere sitzt in dem Raum, oder der eine ist in England und der andere ist in China, meinetwegen. Aber die kennen sich, das sind Leute aus einer Familie. Und da hat man so Experimente gemacht mit Gedanken übertragen. Und die Ergebnisse sind sehr gut, die liegen im Schnitt bei 85%. Ja, der war auch mal hier, ich glaube vor 2 Jahren war er mal im DRI, hat darüber gesprochen. Ja,
Also wir haben ein Energiefeld.
Wir sind ein Energiewesen. Wir haben genauso ein Bewusstseinsfeld, was im Grunde das Gleiche ist. Das Energiefeld ist lebendig und hat Bewusstsein. Ja? Das heißt, wir haben auch ein Bewusstseinsfeld,
wo ich mit meinem Bewusstsein hineingehen kann,
wo man auch miteinander verschmelzen kann, tatsächlich. Natürlicherweise geschieht das in der Partnerschaft, in der Sexualität, wo es nicht nur eine körperliche Vereinigung gibt, sondern wenn die Liebe ganz groß ist, gibt es eine energetische Vereinigung. Das heißt, die zwei Auren, die werden eins. Das ist was sehr Gigantisches. Im Sinne von, es braucht sehr viel Hingabe. Man gibt sich völlig auf, sein eigenes Sein, sein eigenes Ego, für den anderen oder für das Gemeinschaftliche. Und dann irgendwann, das muss nicht im Orgasmus sein, aber kann da sein, vermischen die sich völlig. Ja, und es ist ein total ekstatisches Erlebnis. Und danach ist man wie ein neuer Mensch. Ja, ein bisschen wie neu geboren. Man ist völlig, ja, vielleicht kennt ihr das, ja, völlig erneuert. Ja, man funktioniert irgendwie anders. Man hat was aufgenommen von dem anderen und der andere was von einem. Man ist irgendwie neu. Ja. Das geht auch ohne körperliche Vereinigung. Die zwei Menschen können auch einfach nebeneinander sitzen und sich so vereinen. Das fühlt sich sehr ähnlich an. Nur die Voraussetzung ist tiefe Liebe und tiefe Hingabefähigkeit an jemand anderen. Wenn ich jemanden nicht mag, geht das nicht. Die Auren verbinden sich dann vielleicht in der ganz äußersten Schicht und dann kommt irgendwann die Wand. Ja.
Ich hatte eine Zeit lang die These verfolgt, Energie ist das gleiche wie Bewusstsein.
Weil Energiefeld und Bewusstseinsfeld hat ganz viel miteinander zu tun.
Aber ich glaube, das kann man so einfach zumindest nicht aufrechterhalten.
Unser Energiefeld hat Schichten. Das heißt, wenn, ich sagte das gerade, wenn zwei Menschen zusammenkommen, ne, es ist möglicherweise nur eine äußere Schicht, die sich verbinden. Und wenn die sich näher kommen und sich so angucken und irgendwie, ja, da kribbelt und da ist Liebe, dann werden es immer mehr Schichten, die sich da verbinden. Und es gibt das Phänomen aus der Forschung, dass zwei Liebende sich einander nachmachen. Ja, nach einer Weile. Die reden ähnlich, die handeln ähnlich, die machen bestimmte Sachen nach. Ja, ich sage, es hat auch was damit zu tun, dass sich deren Energiefelder verbinden. Die fühlen den anderen und resonieren. Die gehen ganz bewusst in Resonanz.
Da habe ich eine Frage dazu. Ja. Bleibt das dann auch so oder geht es irgendwann wieder zurück? Oder
das geht wieder weg. Ja. Ja. Nicht, zumindest in der Intensität verschwindet das wieder. Diese Schamanen zum Beispiel um den Castaneda, die behaupten ja, dass wenn zwei Menschen zusammen geschlafen haben, es 7 Jahre lang eine energetische Verbindung gibt. Ja, ich kann dazu nichts sagen, das sagen die einfach. Ja, aber es ist eine interessante Vorstellung. Die behaupten auch, dass die Männer 7 Jahre lang nach dem Geschlechtsverkehr der Frau noch Energie abziehen können. Vielleicht weiß nicht, ob das eine südamerikanische Variante ist.
Okay. Ja.
Ach, das haben die, glaube ich, nicht geschrieben. Ja. Ich weiß, dass in diesen, das sind ja so Romane, da haben die versucht, eine junge Frau von dem Verkehr mit einem Mann abzuhalten, weil sie wussten, wenn die das macht, dann ist sie als Schamane nicht mehr zu gebrauchen. Ja, so. Aber da bin ich kein Experte. Ich vermute, dass es auch umgekehrt geht. Es ist was Südamerikanisches, sage ich mal so. Ja, das würde jetzt zu weit führen. Ja? In gewisser Weise sind oft die Frauen mehr mit der Erde und mit der Schöpfung verbunden als die Männer. Weil die Gefühle zeigen dürfen. Männer, nicht gerade in so einer Macho-Welt, dürfen keine Gefühle zeigen. Das heißt, die dürfen nicht sensitiv sein, sensibel sein und dadurch sind die sehr weg von der Schöpfung und brauchen die Frauen. Ja? Je feiner und sensibler die Männer werden, desto weniger brauchen sie die weibliche Energie. So. Man kann, wie ich sagte, im Grunde alles wahrnehmen in der Aura. Blockaden, zum Beispiel, wo die Energie nicht fließt, wo Ängste sind, Bereiche, wo es nicht geht. Man kann zum Beispiel wahrnehmen, warum jemand kein Geld hat, was für innere, emotionale und mentale Muster da sind, ja, dass es jemand nicht schafft, Geld zu verdienen. Ja. Oder eben andere Dinge, oder warum jemand nie einen Partner findet. Ja. Solche Sachen sind einfach als Struktur, und zwar immer als mentale und emotionale Struktur oder Muster, ja, in diesem lebendigen Energiefeld sichtbar. Das heißt, so eine Aura-Lesung hat dann auch immer was von Beratung, das heißt, ich spreche über die inneren Muster.
Und kann man die dann beeinflussen?
Ja.
Kann man die verändern?
Ja. Das ist ja der Clou der Sache, nicht? Eigentlich. Ja, 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 klar, nicht? Da gibt es dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, das wissen wir ja auch, wir können uns verändern. Mhm. Gott sei Dank, ja. Also sonst wäre ich, glaube ich, nicht mehr hier. Insbesondere kann man das Potenzial wahrnehmen von jemandem, das heißt, es sind so tiefere Schichten, ich könnte sagen seelische Schichten, die Energie oder die Kraft oder das Bewusstsein, mit der jemand hierher gekommen ist und inkarniert hat und die Fähigkeiten, die er mitgebracht hat. Aber auch sind sichtbar, was man Karma nennen könnte, das heißt unfertige Themen im Sinne von Themen, die zu bearbeiten sind. Ja? Angenommen, ich habe im letzten Leben jemanden umgebracht, dann habe ich das, dann nehme ich das als Karma mit in dieses Leben. Muss da irgendwie mit umgehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel. Es kann auch was Einfaches sein. Ja, meine Partnerin hat mich verlassen. Ja, und ich habe ein ganzes Leben darunter gelitten. Die Dinge, die nicht fertig sind in den früheren Leben, die bringen wir mit. Ja, und die beginnen als Themen hier neu. Diese Sachen kann man sehen. Und ich nenne mich ja nicht Hellseher, sondern eher Seher. Weil in die Zukunft schauen mache ich nicht so gerne. Erstens, die steht nicht wirklich fest. Ja? Wenn die Zukunft feststehen würde, bräuchten wir uns keinen Gedanken machen über unser Leben. Ja, weil dann wird sowieso alles feststehen. Die Zukunft kann man nur in Form von Wahrscheinlichkeiten wahrnehmen. Ja? Wenn jemand eine bestimmte Struktur hat, und dann kann man sehen, wenn der sich nicht verändern würde, dann entwickelt sich sein Leben ungefähr so und so und so und so. Ja, aber es kann sein, der sieht einen Film im Kino und sagt, also mein Leben gefällt mir nicht mehr, ich muss jetzt mal grundsätzlich was ändern. Ja, und dann macht er alles anders. Möglicherweise kann man noch das auch noch sehen und kann vielleicht sehen, es gibt beide Möglichkeiten. Es könnte sein, dass jemand irgendwann auf die Idee kommt, sein Leben radikal zu verändern. Aber da gibt es tausende von Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Ich sage Wahrscheinlichkeiten, weil Wahrscheinlichkeit ist das, was wir schon festgelegt haben. Wir legen unsere Zukunft fest, im Sinne von wir gestalten unsere Zukunft. Jeder hat eine Art von Energie und hat sich über seine Zukunft sehr viele Gedanken gemacht und sehr viele Energien erzeugt, auch Gefühle in Bezug auf die Zukunft. Und das, was wir erzeugt haben, hat unsere Zukunft erzeugt. Schon in gewisser Weise geformt. Wir sind sowas wie Schöpfer. Ja? Und wir haben bestimmte Dinge erzeugt und die sind wieder unsichtbar. Aber alles ist änderbar, ja, so dass das dann auch nicht klar vorhersehbar ist. Außerdem, die Leute, die Zukunft vorhersehen wollen, sage ich ganz ehrlich, die kann ich nicht leiden. Die haben immer. Das sind meistens irgendwelche komischen Gründe. Verlässt mich meine Frau? Klappt die Prüfung? Ja? Oder werde ich mal erfolgreich? Ja? Was soll ich denn sagen, wenn mich jemand fragt, ob er mal erfolgreich wird? Das hängt an ihm. Da gibt es so Leute, die wollen gerne hören, dass sie erfolgreich werden. Ja? Und das ist tatsächlich auch so, wenn ich denen sagen würde, ich sehe, dass du erfolgreich wirst, dann glauben die daran, wenn die an mich glauben, und dann hilft das sogar. Aber es ist ein komisches Spiel. Ja, ich mag das nicht so gern. Ja. Da bin ich eher jemand, der sagt, es ist besser, wir leben hier und jetzt und verstehen, wie wir unsere Zukunft erschaffen, ja, als dass ich dies oder jenes vorhersehe. Nicht, sehe ich was Schreckliches, würde ich sowieso nicht sagen. Ja, weil es könnte auch sein, dass es nicht passiert. Außerdem gibt es diese Self-Fulfilling Prophecy. Ja, das heißt, ich sehe was Schreckliches, sagt es jemand, der glaubt dran und dann passiert es erst recht. Also das ist ein sehr seltsames Feld, auf das ich mich nicht begebe. Ja, genauso, was ich nicht mache, ist, wenn eine Frau kommt und wissen will, ob ihr Partner fremd geht, frag ihn doch, sage ich dann. Ja. Das ist auch so ein Bereich, das mag ich nicht. Ja, ich unterstütze gerne Leute, aber ich betätige mich nicht als Kommissar oder als Detektiv. Da kommt man auch nicht in, wie soll ich sagen, für mich würde ich sagen, ich komme damit in ungute Bereiche. Das ist nicht mehr gut für mich. Man verwickelt sich in das Leben anderer Menschen.
Ja, könnten Sie über die Aura von einer Person erkennen, ob die Person, mit der Sie im engen Kontakt steht,
ja,
also genau, was mit der los ist?
Das geht, ja. Oh, ja. Nicht, also wenn jemand kommt, kann ich was über die Beziehung sagen, auch die Beziehung mit dem bestimmten Partner, ich brauche den Namen. Das ist so, dass ja Informationen über den Partner auch jemand mitbringt. Nicht? Du bringst Informationen über deinen Partner mit. Ja, das sind Bilder, Energien, ne? Da sind einfach, ist eine ganze Menge abgespeichert. Jeder trägt einen Haufen Informationen über seinen Partner mit sich, einfach als Erinnerung. So. Ich spreche mal ein bisschen über die Voraussetzungen, die ich so auch, sagen wir, für mich entwickelt habe, damit diese Art von Sehen oder diese Art von Wahrnehmung gut funktioniert. Denn so einfach es ist, so ein bisschen die Grundenergie von jemandem zu spüren, so schwer ist es, ganz differenziert Aussagen zu machen über eine Person, die jetzt zum ersten Mal zu mir gekommen ist. Ja? Eine Grundvoraussetzung ist, ich muss mein Energiefeld ganz klar und ganz ruhig machen. Ja? Das ist einleuchtend. Wenn mein Energiefeld ganz klar und ganz ruhig ist, ganz still, so wie so ein See, wie ein stiller See, und ich öffne mich dann für den anderen, dann ist alles, was in mir sozusagen an Wellen erzeugt wird, ist von dem anderen. Dafür ist Liebe auch eine Voraussetzung. Wenn ich zum Beispiel Angst habe vor dem anderen, dann werde ich den nicht klar wahrnehmen können. Wenn ich denke, ach Gott, wie sieht denn der aus? Der ist ja furchtbar. Ja? Wenn ich solche Vorurteile habe, dann bin ich auch nicht mehr frei. Ja, dann unterliege ich irgendwelchen zwanghaften Gedankenmustern. Blaue Augen, ja, und blondes Haar, kein Wunder. Und so, ja, kommen schon die Vorurteile. Das darf nicht sein. Ja? Die Voraussetzung ist ganz ruhiges, klares Bewusstsein. Ja? So weit, wie es irgendwie geht. Das heißt, das übe ich auch, wenn ich meditiere. Ja? Schönes, klares, ruhiges Bewusstsein zu erzeugen. Das ist Voraussetzung. Oder eine Voraussetzung. Keine Ängste, das habe ich schon gesagt. Und dann kommt ein mich leer machen, das heißt, ich mache mich leer und habe die Bereitschaft, Energien von dem anderen Menschen oder Schwingungen, ja, oder wenn wir bei dem Bild des Sees bleiben, Wellen des anderen Menschen in mich hineinzulassen. Das ist nicht so ganz ohne. Ja. Und das fällt auch nicht jedem so leicht. Im Allgemeinen leben wir mit einer großen Skepsis oder mit einer relativen Skepsis gegenüber anderen Menschen. Ja, viele Menschen haben Angst und denken, ah, der könnte mir so und der mir so und die mir so und so weiter. Wir haben Erfahrungen gemacht, dass Menschen nicht nett waren zu uns oder uns nicht verraten haben oder hintergangen haben oder belogen haben oder so weiter. Ja, das heißt, wir haben eine Tendenz, uns zu verschließen, beziehungsweise andere Menschen auch nicht so sehr an uns ranzulassen. Ja? Und gerade das ist Voraussetzung, dass ich in ein völliges Vertrauen gehen kann, dass das, was da kommt, mir nicht schadet. Ja? Und mich öffnen kann für das, was da kommt von dem anderen. Eine andere Voraussetzung ist dafür, dass ich das kann, so zu vertrauen, ist eine innere Stabilität. Wer innerlich labil ist, kann sich nicht einfach für andere Menschen öffnen. Weil da kommt was von hier und haut mich so um und dann kommt was von da und haut mich so um. Ja, ich bin ein Fähnchen im Wind. Jeder, der mich anguckt, bläst mich in eine andere Richtung, energetisch. Und dann ist das Leben eine Katastrophe. Manche Esoteriker sind so, die begreifen es ja auch so, ich bin so sensibel, ich halte keinen Mensch aus. Ja. Das liegt nicht an der Sensibilität, sondern es liegt an der Labilität. Das heißt, auch wenn ich so Trainings mache mit Menschen, ist das Thema der inneren Stabilität ganz, ganz wichtig. Wenn ich nicht so stabil bin, dann kann ich mich nicht für andere Leute öffnen. Ja, weil dann hauen mich die Dinge um, die ich da sehe. Ja. Ich öffne mich und da hat jemand so eine tiefe Traurigkeit in sich und dann sitzt da und kriegt die Traurigkeit und fängt selber an zu heulen. Ja. So soll das nicht sein. Die nächste Voraussetzung ist kein Werten. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich bin wertfrei. Das ist eine Haltung von liebevollem Wohlwollen. Ich nenne es mal so. Ich achte, respektiere die Menschen und habe eine liebevolle Haltung denen gegenüber. Das ist Voraussetzung, um nicht mit irgendwelchen Vorurteilen oder Werturteilen an Menschen heranzugehen. Wenn ich die hätte, nicht, wenn ich Werturteile habe, starke, würde ich die Menschen im Kontext dieser Werturteile wahrnehmen. Ja? Und das ist nicht gut, das ist dann nicht wertfrei. Dann werde ich denen nicht gerecht. Das ist nicht Sinn der Sache. Hier steht noch bereit zum Einlassen, zum Zulassen, das hatte ich ja schon gesagt. Dazu gehört kein Schutz, ich schütze mich nicht. Schützen ist ein sehr verbreitetes Thema in der Esoterik oder in diesem Bereich. Viele Menschen versuchen sich zu schützen, weil die Umwelt ist nicht so negativ und so und beeinflusst einen da negativ. Ich bin kein Freund vom Schützen, vom sich schützen. Ich habe auch mal einen Artikel drüber in der Connection geschrieben. Wer sich schützt, hält das Leben von sich fern, behaupte ich. Und wer sich vor negativen Energien schützt, der schützt sich vor seinem eigenen Spiegel. Die Umwelt spiegelt uns. Und wenn bestimmte Menschen mir immer auf den Geist gehen, also eine bestimmte Art von Menschen oder eine bestimmte Art von Verhalten, und ich damit nicht kann, dann hat das was mit mir zu tun. Wenn ich zum Beispiel mit sehr lebendigen Menschen nicht kann. Viele Leute haben Probleme mit lebendigen Kindern, wenn die so laut sind. Und so. Das hat damit was zu tun, dass wir unsere eigene Lebendigkeit nicht leben, wenn wir die nicht leiden können. Wir unterdrücken die eigene Lebendigkeit und können sie auch nicht im Außen sehen. Oder wenn ich traurige Menschen nicht sehen kann, dann hat es damit was zu tun, dass ich Trauer in mir habe und die nicht sehen will. Ja. Unsere natürliche Umwelt ist ein Spiegel für uns, an dem wir was lernen können. Ja? Die Umwelt spiegelt unser eigenes Sein. Das, was wir wahrnehmen, das sind wir im Grunde genommen. Und wenn wir uns davor schützen, dann nehmen wir uns unsere Spiegel, unsere Lernthemen. Ja. Wir sagen, der ist so negativ, der schadet mir, statt mein eigenes inneres Thema damit anzugucken und zu lernen, mich selbst zu verändern.
Aber wie ist das, wenn, also es ist doch auch ein natürlicher Weg, auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem begegne, mit dem ich jetzt spüre, ich bin da nicht auf einer Wellenlänge, dass ich mich dann auch zurückziehe.
Ja, zurückziehen ist völlig okay. Ja, also mit dem will ich nichts zu tun haben.
Ja, genau.
Ja, das meinte ich nicht. Nicht?
Das habe ich jetzt so verstanden.
Ja, das meinte ich nicht. Nein, das meinte ich so nicht.
Also schütze ich mich ja dann auch, indem ich sage, okay.
Ja, okay, aber das meinte ich so nicht. Das wird ein bisschen kompliziert. Wenn du jetzt sagen würdest, der ist so negativ, ja, und dir begegnen immer wieder solche Menschen. Und du sagst immer nur, die sind so negativ. Und dann würde sichtbar werden, dass das ein Thema ist. Da ist irgendein Thema zwischen dir und dieser Art von Menschen. Ja, und wenn du jetzt immer nur sagst, die sind so negativ und nie guckst, warum du so speziell auf diese Menschen reagierst, dann siehst du nicht das, was die dir spiegeln. Ja, Dinge, auf die wir aggressiv reagieren, ja, oder Menschen, mit denen haben wir ein Thema. Wenn mir jemand egal ist, habe ich mit dem kein Thema. Aber wenn mir der Hut hochgeht, wenn ich jemanden sehe, dann habe ich mit dem Thema. Ja. Ja. Umgekehrt kann man sagen, früher die Ritter, ja, die haben ja so große Burgen gebaut. Und was passiert, wenn man so eine große Burg baut? Na, es kommt ein anderer Ritter und versucht, die Mauern einzurennen. Sich schützen macht man, weil man glaubt, die Umwelt ist negativ. Wenn ich also jeden Tag mich schütze und glaube, dass die Umwelt negativ ist, was glaubt ihr, was auf denjenigen zukommt? Ganz viel Negativität. Weil man an Negativität glaubt. Ja, je mehr man sich schützt, desto mehr kommt Negatives auf einen zu. Weil man davon überzeugt ist, dass das Umfeld so negativ ist.
Die Anziehung.
Genau, man zieht es an. Nicht? Wenn man versteht, dass wir alle Dinge, die uns begegnen, anziehen, dann macht es keinen Sinn, sich zu schützen. Sondern dann sollte man sich fragen, warum habe ich jetzt wieder so einen Kerl angezogen? Okay. Gibt es dazu eine Frage?
Viele.
Viele? Ja. Nicht, ich bin irgendwann so weit gegangen, dass ich gesagt habe, und wenn ich irgendwo langlaufe und mir ein Dachziegel auf den Kopf fällt, dann übernehme ich dafür die Verantwortung. Ja, weil ich habe das erzeugt, dieses Ereignis. Ja, durch mein Denken, durch mein Handeln, durch mein Sein. Nichts passiert von ungefähr. Es fällt einem nicht zufälligerweise ein Dachziegel auf den Kopf. Sondern nur dann, wenn ich diese Energien, die dafür notwendig sind, erzeugt habe. Nicht? Bei mir war das dann zum Beispiel so, ich habe genau gemerkt, wenn ich stinkig bin, ist das Auto kaputt gegangen. Ja, wenn ich so unterdrückte Aggressionen hatte, ja, weil irgendwas schiefgelaufen ist, ja, ist das Auto nicht mehr gefahren. Ich habe irgendwann gemerkt, ich mache durch meine unterdrückte Aggression, mache ich Geräte kaputt in unserer Umwelt, also in meiner Umwelt, in meiner Umgebung. War stinkesauer, hatte ich plötzlich Platten. Ja, solche Dinge sind mehrmals passiert. Oder ich bin sauer, ärgerlich Auto gefahren, dann ist, was weiß ich, der Motor nicht angesprungen oder irgendwie sowas. Ja. Da ist mir das sehr deutlich geworden. Ja, das ist das, was da passiert, was mit mir zu tun hat. Und seitdem streichle ich mein Auto immer und küsse es immer, wenn es schön gefahren ist. Ja, das macht das Leben schön und leicht. Ja, ich mache so ein bisschen Licht über das Auto, ja, in der Vorstellung, schöne, helle, leuchtende, freudige Energie, lasse ich da reinfließen, dann fährt das viel besser. Also das waren jetzt so die Voraussetzungen, die man braucht, wenn man mit diesem dritten Auge wahrnehmen möchte. Oder ich sage ja eher, wenn ich mit meinem Energiefeld wahrnehmen möchte. Das dritte Auge ist eigentlich eher der Punkt des Sehens. Wenn Energie von einem anderen Menschen oder Information rüberkommt zu mir, ist das kein Bild, was da kommt, sondern das ist reine Information. Ich weiß dann etwas über den anderen. Ja, ich konnte das bei mir beobachten, dass das Erste, was kommt, ist Wissen.
Ist es kein Gefühl dann, dass man das als Gefühl spürt?
Doch. Das Einfachste ist, etwas zu fühlen über den anderen. Das ist das Leichteste, was funktioniert. Das, wenn ich so Übungen mache mit Leuten, Trainings, dann fühlen wir zuerst. Das ist das, was am besten funktioniert. Es ist auch so, dass das Gefühl nicht trügt. Ein Bild können wir uns imaginieren. Wir sehen jemanden und dann denken wir uns was aus, wie der ist oder so. Ja. Ein Gefühl, was rüberkommt, ja, trügt nicht. Und trotzdem behaupte ich, das, was zuerst kommt, ist einfaches Wissen. Das Gefühl kommt mit, wenn wir unsere emotionale Ebene öffnen. Ich sag's mal so, wenn wir mehr mit dem Bauch fühlen. Ein Bild entsteht erst in mir. Es kommt Information. Und wenn ich das dann hier reinbringe, dann gibt's ein Bild. So ist mein Erleben von diesen Zusammenhängen oder von dem Geschehen. Deshalb bin ich nicht so fixiert auf dieses dritte Auge. Obwohl dieses bildhafte Sehen, ich bin auch nicht so ein starker bildhafter Seher. Ich sehe nicht so deutlich Bilder. Ich bin eher derjenige, der fühlt und weiß. Was kann man sehen oder wahrnehmen? Den Grundzustand, darüber habe ich gesprochen, so eine Grundenergie, das ist relativ einfach. Muster, Strukturen, Blockaden. Manche Leute denken, Geld ist schlecht. Ja? Weil der Vater zum Beispiel immer gerackert hat, nie Zeit hatte und immer nur viel Geld haben wollte. Und dem war das, der Mercedes 10-mal wichtiger wie seine Frau, 100-mal wichtiger wie die Kinder. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Und aus diesem Erleben in der Kindheit heraus oder in meiner Jugend entwickle ich so ein Muster wie Geld ist schlecht, dann hört man noch dies und jenes und so weiter. Sowas zum Beispiel ist sichtbar. Ja? Eine innere Abneigung gegen Geld. Oder sowas wie, was sehr gut sichtbar ist, ist sowas, wie ist das Selbstwertgefühl von jemand? Ja? Kann sich jemand leiden? Was für ein Selbstbewusstsein hat er? Und warum ist das Selbstbewusstsein von jemandem nicht gut? Zum Beispiel, oft ist der Grund, dass in der Kindheit schwierige Dinge passiert sind. Ja. Das Kind musste in den Kindergarten, obwohl es nicht wollte. Ja. Oder das Kind wurde nicht geliebt von der Mutter oder was auch immer. Zum Beispiel kann sichtbar sein, dass die Mutter das Kind nicht wollte. Gedankenmuster, Gefühlsmuster, Persönlichkeitsaspekte sind sichtbar. Wir sind ja nicht so einheitlich, sondern wir haben so verschiedene innere Bereiche. Ja, der eine tanzt gern, der andere spielt gern Tennis, der nächste interessiert sich für Kreuzworträtsel, ja, und der andere für Musik und so weiter. Ja, wir haben auch verschiedene solcher Dinge in uns, das heißt so Merkmale oder Aspekte, die uns ausmachen und die sind sichtbar. Ich denke gerade an einen Mann, der letztens da war, dem ich gesagt habe, es könnte sein, dass du so mit 50 oder 55 eine gesellschaftliche Funktion übernimmst und die ein bisschen was Politisches hat. Der war total unpolitisch, aber das sah einfach so aus, wie wenn er im Alter irgendwann diese soziale Ader stärker wird und er dann auch in so einem politischen Amt oder so übernimmt. Ja. Solche Sachen sind sichtbar. Die Arbeit, nicht bei der Arbeit zum Beispiel, ist sichtbar. Ich kann mir einfach anschauen, wie ist das, wenn jemand arbeitet, seine Arbeit macht. Dann kann ich sagen, da ist dies und jenes, das ist gut für dich. Grundsätzlich ist die Tätigkeit sinnvoll, aber dies und jenes passt nicht zu dir. Dein Büro ist meinetwegen zu dunkel oder mit dem du da sitzt, das ist nicht so gut. Wenn man in diese berufliche Seite reinguckt, kann auch oft auftauchen, dass es da noch ein Interesse gibt von Verwirklichung, etwas, was verwirklicht werden will in einem drin, das noch nicht so gelebt wird. Das so als Traum vorhanden ist, als Idee, aber man hat es noch nicht geschafft, das wirklich ins Leben zu bringen. Auch über Partnerschaft ist wahrnehmbar, nicht manchmal, wenn jemand sagt, da ist ein Partnerproblem, ist nicht so einfach oder so, ja, dann frage ich nach dem Namen und dann kann man sozusagen diese beiden energetisch sehen und sehen, was läuft da zwischen beiden. Wer zum Beispiel hat die Hosen an? Im Sinne von, wer ist energetisch stärker? Ja? Oder was hat einer für Touren, um den anderen irgendwie rumzukriegen oder so? Nicht? Das ist halt was, ihr wisst ja, wie eine Partnerschaft sein kann, vermute ich mal. Tausende von Varianten und die sind sichtbar. Die Kindheit ist sichtbar, das heißt, man kann sehen, nicht, das ist was ich zum Beispiel oft mache. Ich gucke mir ein Kind an mit 2 bis 3 Jahren und dann schaue ich, wie ist es mit 4, wie ist es mit 5, wie ist es mit 6. Das sind so ganz prägende Zeiträume. Oftmals sieht man einfach ein Kind mit 2 bis 3 ist noch sehr lebendig, mit 4 ist es gar nicht mehr lebendig. Nur als Beispiel. Und dann gucke ich, was ist da passiert. Ja, da passieren irgendwelche Dinge. Es ist auch nicht, das Verhältnis zu den Eltern ist sichtbar, das ist mir auch wichtig, weil es ist was Prägendes, was die Persönlichkeitsstruktur oder unser heutiges Erleben der Welt ausmacht. Der hat viel mit dem zu tun, wie das im Elternhaus war. Frühere Leben sind sichtbar. Ich weiß, viel zum Beispiel über meine früheren Leben. Allerdings spreche ich da nicht so gerne drüber. also nicht über meine, sondern die über die von anderen Menschen. Einfach, weil ich es nicht überprüfen kann. Ja. Das ist, ich erzähle manchmal Sachen und sage aber dazu, es tut mir leid. Ich konnte sowas noch nie überprüfen. Ich sehe das, aber es bleibt so eine Art von Restzweifel. Auch bei meinen früheren Leben, von denen ich ganz sicher bin, dass das, was ich gesehen habe, eine große Bedeutung für mich hat. Das fühle ich für mein jetziges Leben. Aber weiß ich denn wirklich, ob es so war? Ich gehe davon aus, dass es so war, ja, und denke, irgendwann werde ich das mal genau wissen. Wir wissen ja auch nicht so genau, wie Realität funktioniert oder was Realität eigentlich ist. Und nichts kann sein, aus einer anderen Perspektive sehen wir, jeder Traum ist genauso real wie das Leben hier. Ja, das heißt, das Ganze relativiert sich dann schon wieder. Was ich nicht mache, ist so nicht über frühere Leben erzählen, wenn ich das Gefühl habe, das interessiert mir manche Menschen aus Sensationsgier heraus. Sowas habe ich manchmal erlebt. Oder ich will es umgekehrt sagen. Was ich sehr gerne mache, ist Menschen zurückführen in frühere Leben, dass sie das selber sehen. Weil es ist was völlig anderes, wenn man das selber erlebt und sieht und die Gefühle erlebt und da eintaucht, dann ist das ein tiefes inneres Erleben. Das ist was ganz anderes, wie wenn ich darüber spreche.
Das ist aber hinterher dann auch noch demjenigen bewusst.
Ja, ja. Also, das hatte ich jetzt noch nicht, dass es jemand nicht mehr wusste hinterher. Manchmal ist es sehr tief und es ist dann ein bisschen wie eine Erinnerung, ja, aber es ist nie ganz weg.
Das ist aber in Hypnose.
Ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde. Nicht? In der Hypnotherapie nennt man solche Zustände Hypnose. Die Hypnose hat mir immer so das Gefühl, man ist nicht mehr ganz da, aber das stimmt nicht. Man ist sehr wach dabei. Was ist, ist das Bewusstsein, insofern kann man von Hypnose sprechen, ist in eine ganz spezielle Richtung ausgerichtet. Wir blenden, wenn wir da sehr drin sind, tatsächlich ja, andere Dinge aus. Wir hören nicht mehr, ja, dass der Wecker klingelt oder das Telefon oder wie auch immer. Ja, wir sind da völlig drin. Ja. Dann sind natürlich verschiedene Heilungswege oder Entwicklungswege sichtbar. Man kann hier was machen, man kann da was machen. Manchmal oder öfters kommt es vor, dass ich sage, es macht Sinn, da ist ein Seelenanteil von dir weggegangen. Das ist eine schamanische Arbeit. Ja? Wenn zum Beispiel ein Kind mit 5 Jahren, dem Ehrlichkeit ganz wichtig ist, ja? Das Ehrlichsein als was ganz Wichtiges begreift, plötzlich mitbekommt, dass die Eltern das Kind belügen. Dann kann es sein, dass dieser Teil der Ehrlichkeit als was ganz Wichtiges erachtet, geht. Der sagt, hier bleibe ich nicht, das ist nicht meine Welt. Wenn meine Eltern mich schon anlegen, denn ja, diese Anteile gehen weg, Kinder haben oft noch einen guten Kontakt zur geistigen Welt, die gehen einfach in die geistige Dimension und nehmen nicht mehr hier am Leben teil. Und für solche Fälle, die ganz verschieden jetzt aussehen können, gibt es diese Seelenrückholung, eigentlich müsste das heißen Seelenanteilsrückholung, das heißt, man reist in diese Dimension, sucht die und bringt die wieder ins Hier, ins Jetzt, das heißt, in das konkrete Leben zurück.
Also eine Frage, das geht aber nur bei Personen, die anwesend sind. Wenn man jetzt sagt, beim Kunden hat man irgendwelche Problematiken, das geht über einen selber dann nicht zu machen. Das
Doch.
Müsste persönlich das sein.
Nee. Also, ich sag mal, das traditionelle Schamanische wäre so, dass der Schamane für jemanden reist.
Also ich habe selbst schon mal ja? Schamanenheilung.
Ja.
Für mich persönlich.
Ja. Nicht, das habe ich früher gemacht. Ich bin für die Menschen, die gekommen sind, gereist in die Dimension, habe diese Teile, Anteile gefunden und denen zurückgebracht und fand aber nach einer Weile, dass es mir viel mehr entsprechen würde, ich begleite diese Menschen und die reisen selber. Das heißt, ich habe diese Methode verändert. Ja, das ist dann wie eine Rückführung in früheres Leben, nur dass man halt in seinen eigenen Bewusstseinsdimensionen reist, um seinen eigenen Anteil zu finden. Auch hier wieder, glaube ich, es ist ein viel intensiveres Erlebnis, wenn man das selber macht, wenn man das selber erlebt, wenn man diesen Teil sieht und man kann den auch besser integrieren, ja, weil so ein natürlicher Kontakt entsteht. Allein der Kontakt ist schon was ganz Wesentliches.
Das macht auch wieder so abhängig von der Person, genau, die die Rückführung gemacht hat, genau, weil ja, man vergibt sich ja dem Vertrauen hin.
Ja.
Es stimmt, was er sagt, aber so habe ich selber gespürt, wo ich war.
Ja, genau. Nicht? Das entspricht mir auch mehr, Menschen zu begleiten, das selber zu machen, dann helfe ich denen. Und es entspricht vielen Menschen, die zu mir kommen, einfach auch. Ja? Die können das selber, die meisten Menschen, also praktisch alle können das selber, wenn ich sie begleite. Deswegen mache ich das so. Man kann auch für Kinder Seelenanteile zurückholen, die nicht da sind. Das habe ich auch schon gemacht.
Wenn die Kinder schon groß sind, wieder weniger, weil man ja eigentlich das Einverständnis braucht.
Ja, da habe ich das nie gemacht. Es war jetzt immer mit Kindern, nicht die. Meistens waren es dann Kinder, die so entwicklungspsychologisch zurück waren, ja, wo irgendwas Gravierendes war. Und das gar, wir hatten da auch Erfolge. Mhm. Ja, so, also auch ganz spontan im Sinne von, ich habe um 11 Uhr was gemacht, um 12 Uhr war das Kind verändert. Mhm. Ja, so, sowas habe ich erlebt. Mhm. Ja. Aber es klappt nicht immer. Ich weiß nicht genau warum. Ja. Manchmal hätte man gerne, dass es immer klappt. Und dann
denke ich halt bei einem Erwachsenen, der vielleicht nicht offen für die Dinge ist, der nicht da ist.
Nein, das würde ich auch nicht machen. Mhm. Das mache ich nicht. Wenn jemand erwachsen ist, ja, dann soll er selber kommen. Mhm. Ja, sowas mache ich nicht. Ich behandle auch nicht den Partner. Mhm. Ja, wenn der nicht behandelt werden will und wenn der nicht zu mir kommen will, ja, der kann machen, was er will, das ist sein Leben, ich mache sowas nicht. Ja, das ist mir wichtig.
Ja. Aber wäre es nicht möglich, über einen geistigen, über eine geistige Kontaktaufnahme zu dieser betreffenden Person und da dann eben über seelische Kontakte nachfragen, ob diese
Behandlung
jetzt gestattet ist?
Ja, das wird ja relativ viel gemacht. Ja, also es gibt eine ganze Menge Leute, die machen das so. Ich will das nicht. Wenn jemand Hilfe von mir haben will, soll er kommen. Oder mich zumindest anrufen. Ja? Dieses, wenn jemand zu mir kommt und vor mir sitzt, frage ich auch nie energetisch, ob ich dies oder jenes machen darf. Das mache ich nie. Ich frage die Person, die da sitzt. Ja, aber nicht irgendwie innerlich. Oder ich frage dem seine Seele, ob ich das machen darf. Das mache ich auch nicht. Ich frage die Person, die da sitzt. Die, das ist die, die kommt und die respektiere ich. Wenn die ja sagt, dann mache ich das. Das ist so, so ist mein Stil. Ich will da sowas wie Klarheit. Ja, also dass man da irgendwelche Ebenen fragt, ob man dies oder jenes mit jemandem machen kann, das kann auch so schnell missbraucht werden. Es gibt Leute, die haben einen Helfertrip, die wollen überall helfen, ja, die können jede seelische Ebene fragen, die kriegen immer ein Ja. Ja, weil, ja, aber so, das ist nicht meine Art. Ja, wenn jemand vor mir sitzt und kommt oder mich anruft, dann ist da ein klarer Kontakt und dann mache ich gerne was. Ja. Es funktioniert. Nicht? Ich hatte eine Meditationsgruppe, da war dann eine Frau, die kam und die sagte, mein Vater ist so schwer krank, der hat seit Jahren Schmerzen. Ja? Und wir haben einfach diesem Vater 5 Minuten lang Energie geschickt. Und er war am nächsten Tag schmerzfrei. Richtig schmerzfrei. Er hat heftig, aber nur für einen Tag. Es funktioniert. Ja. Aber es funktioniert halt auch nur für einen Tag. Oder ich meine, es sei denn, wir würden es jeden Tag machen. Ja. Aber nicht, wenn er behandelt werden will, kann er gerne kommen. Dann kann man eine Behandlung vornehmen, die länger hält. Ja.
Muss er was tun.
Muss er was tun. Ja, genau.
Wenn ich zu Krankheitsbilder erkenne, wenn es
genau,
zum Beispiel ein Tinnitus, ja, Ursache, irgendwie dafür
ja,
was tun, wo man wieder rauskommt.
Also das ist was ganz Konkretes, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ich nehme die energetische Ebene wahr und ich kann zum Beispiel wahrnehmen, dass Spannung im Kopf ist. Mhm. Das kann aber sein, dass jemand mal Migräne hat dann und das kann aber auch sein, dass jemand einen Tinnitus hat. Ja, was ist konkret dann ist, ich spüre diese Spannung im Kopf. Mhm. Ja, ich spüre, dass da was blockiert ist. Mhm. Ja. Aber wie es sich körperlich auswirkt, ist nicht so immer eindeutig. Also ich kann es nicht immer eindeutig sagen.
Ich dachte, dass man da vielleicht auf das Thema kommt, dass man eben mit der Sache
näher
kommt,
aber
dass das verschwinden kann.
Nicht. Ich liebe auch keine Versteckspiele. Wenn jemand zu mir kommt und Tinnitus hat, dann soll er das sagen. Mhm. Und dann gucke ich, wie der Zusammenhang
darum,
ist.
Ja, genau, die Zusammenhänge.
Die Zusammenhänge,
erkennen,
genau.
Wo kann was passieren, ja. Dass es löst.
Das ist ja auch der Sinn der Sache eigentlich, nicht herauszufinden, warum ist da so ein Tinnitus.
Ja.
Oder warum ist mein Knie wund, oder warum habe ich dies, warum habe ich jedes. Warum habe ich alle 4 Wochen Migräne? Ja, so solche Sachen. Da gibt es Zusammenhänge. Ich sagte vorhin, wir sind ein Energiewesen. Wir sind ein lebendiges Energiewesen. Und das heißt, die Energie will fließen. Was gleichbedeutend ist, wie wir wollen leben. Wir wollen kreativ sein. Wir wollen lebendig sein. Nicht? Und wenn das irgendwo blockiert ist, dann kommt es halt zu Krankheiten. Und das kann man sehen. Und diese Blockade hat bestimmte Zusammenhänge, ja, mentale, emotionale, geschichtliche, also im Sinne von mit der Vergangenheit hängt zusammen. Man kann wahrnehmen die Wirkung von Medikamenten. Das heißt, man kann einfach, ich kann Medikamente in die Hand nehmen und kann darüber sprechen, wie das energetisch wirkt. Jetzt darüber zu sprechen, wie es körperlich wirkt, geht auch. Aber da braucht es Erfahrung. Ich hatte mal mit so einem Biologie-Professor zusammengearbeitet vor einigen Jahren und der hat so Medikamente entwickelt. Und der hat, die haben ja sowas, die nehmen die manchmal selber erst ein. Ja, aber der hat gesagt, nimm erst mal du in die Hand und so und erzähl mal, wie du das findest und so. Und dadurch habe ich sehr viel geübt. Und der war sehr fasziniert von den Sachen, die ich gesagt habe. Weil ich habe dann Sachen erklärt, dass da sind. Ich sehe dann Bilder und da sehe ich zum Beispiel Blutgefäße und in den Blutgefäßen sind wiederum Muskeln, an den Muskeln sind wiederum Nerven und diese Nerven haben wieder irgendwelche Dinger und da werden die Energie weitergeleitet und da zum Beispiel blockiert es. Ja? So was ganz Konkretes kann man sehen. Das ist alles sichtbar. Nur, das erfordert Erfahrung. Ja? Wenn ich zum Beispiel, der damals gesagt, er wollte mich gerne in die pharmazeutische Industrie vermitteln, dann habe ich gedacht, Werner, wenn ich da hocke, vergiss es. Ich sehe nichts. Wenn da 5 Leute außen rum stehen, ja, die denken, der spinnt oder so, ja. Ich kann das dann nicht.
Arbeitet die Pharmazie mit Sehern?
Nein, eben nicht. Eben deshalb. Ja, wenn ich da sitzen würde, es würde nicht funktionieren. Ja, weil die nicht an mich glauben oder weil da, ne, Energien erzeugt werden, das passt dann
nicht. Das ist keine Entspannung, um das Ganze
eben auszugehen. Genau. Außerdem wollte ich auch nicht unbedingt in dem Bereich arbeiten. Ja, so interessant das ist. Man kann natürlich wahrnehmen, Verstorbene, Geistwesen, Naturwesen und auch die Wirkung von Formen, von Räumen, von Plätzen, von Farben. Nicht, wenn wir hier auf den Heiligenberg gehen oder bestimmte Plätze besuchen, kann man dann da die Energien dort wahrnehmen. Was kann man tun, um seine eigene Fähigkeit in diesem Bereich zu verstärken? Man kann meditieren. Das heißt, ich kann lernen, meditieren, also mein Bewusstsein zu einem ruhigen See zu machen. Ich kann mein Bewusstsein oder mich als Bewusstseinswesen anschließen an eine göttliche Energiequelle, so dass ich eine schöne, kraftvolle, stabile Energie habe. Ich kann joggen gehen, damit ich auch einen kraftvollen Körper habe. Ja, weil wenn der Körper völlig lahm ist, ja, und müde und ich nie Sport mache und mich nicht bewege, ist das auch mit dem Wahrnehmen nicht mehr so gut. Wir haben einen Körper und der gehört dazu und der will auch leben. Und da macht es Sinn, dass auch da Energien fließen. Ja? Dass wir einen kräftigen Körper haben. Das gehört auch zur Stabilität. Über den Körper erden und stabilisieren wir uns. Ja? Also körperliche Bewegung, Sport tut gut, damit wir stabil sind. Damit wir gut mit unserem Energiefeld auch im Körper verankert sind. Auch mit der Erde verbunden sind. Dann macht es Sinn, sich entspannen zu können. Nicht, wir haben im Allgemeinen ein sehr bewegtes, hektisches Leben heutzutage. Ja, es ist viel los in der Arbeit, geht alles immer schneller und so weiter. Wir kommen oft nicht dazu, uns zu entspannen. Wir nehmen uns auch nicht die Zeit. Ja, es ist viel zu viel los, Kinder, Arbeit, Haus, Geld, Rechnungen und so weiter, Oma und so. Es gibt viele Verpflichtungen, die wir glauben erfüllen zu müssen. Was dabei flachfällt, ist Entspannung. Und Entspannung ist wichtig, weil Entspannung harmonisiert unser Energiefeld. Wenn ich hier eine Spannung habe und ich entspanne mich, dann löst die Entspannung sich, die Verspannung sich auf. Ja, das heißt, unser Energiefeld kommt wieder in Fluss. Dafür habe ich eine CD gemacht, die kann man kaufen. Die zeige ich nachher noch. Sinnvoll, wenn man sich in dem Bereich entwickeln möchte, ist kein Alkohol, nicht so viel Kaffee, leichtes biologisches Essen. Für mich ist das ein Muss. Also für mich als Person. Ja, ich kann nicht abends saufen, am nächsten Morgen kommt jemand, ich mache eine Aura-Lesung. Das funktioniert nicht. Ja. Nicht, weil ich dann noch besoffen bin, aber das, mein Energiefeld ist nicht klar und ruhig. Ja. Ich kann auch nicht morgens 2 Liter Kaffee trinken und dann kommt da jemand, weil dann sitze ich so da. Ja, nichts mit Ruhe und Entspannung und ruhiger See. Ja. Es ist ein einziges Vibrieren. Leichte Kost. Naja, das muss nicht unbedingt sein. Manche würden sagen, das stimmt nicht. Für mich ist das so, wenn ich zu schwer esse, braucht mein Magen die ganze Energie. Ich esse, bevor ich solche Sitzungen mache, einfach leicht und wenig. Aus dem Grund, weil Verdauen ist für den Körper nicht einfach. Wenn ich vorher 2 Schnitzel oder nur 1 verdrücke, braucht der Magen die Energie und mein Energiefeld ist reduziert und schwächer. Ja? Und dann geht das mit dem Wahrnehmen nicht mehr so gut. Biologische Kost hat eine andere Energie. Ich spüre das und für mich ist das wichtig. Für mich ist das sehr wichtig. Ich brauche diese gute biologische Kost. Die biologischen Sachen haben eine andere Energie. Nicht unbedingt. Ja, es kann durchaus auch Äpfel geben, die aus dem konventionellen Anbau kommen und eine gute Energie haben. Das kann man eventuell spüren. Aber meistens ist es so, dass die biologischen Sachen eine viel bessere Energie haben.
Was halten Sie von diesen Energiekarten?
Es gibt doch so Energiekarten, die so ich weiß nicht, was du genau meinst. Ah, ja, da gibt es so viele Kartenspiele.
Ja. Nee, kein Spiel, sondern das sind selbst Symbole.
Ja.
Also ich kenne jetzt und da heißt es, weil zum Beispiel Lebensmittel, die im Supermarkt gekauft werden, wenn die über den Scanner laufen, wird die Energie gezogen.
Ja.
Und über diese Karten können zum Beispiel auch Pflanzen oder so, die am Eingehen sind. Also ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber ich habe wirklich einen Oleander, eine Orchidee, die wieder sehr kräftig geworden ist. Also nicht innerhalb von 2 Wochen, aber
ich glaube, dass das ganz gut ist, solche Sachen. Alles hat, jede Form hat ihre Wirkung. Mhm. Ja, eine Form allein hat eine bestimmte Energie. Ja. Ein Dreieck hat eine andere energetische Qualität wie ein Kreis oder ein Quadrat. Und das wirkt.
Dann müsste ich aber im Prinzip auch selber eine Spirale zeichnen können.
Klar.
Die müsste ja dann genauso wirken.
Tut's auch, ja. Okay. Ja, tut's auch.
Ja. Wenn ich das bemerke, dass so ähnlich läuft es dann auch beim Reiki ab. Wenn man zum Beispiel mit Reiki-Symbolen arbeitet, dann zeichnet man auch die Symbole und dementsprechend wird dann die Energie weitergeleitet.
Genau. Nicht, das Symbole sind sozusagen Zeichen für eine bestimmte Energie. Nicht, beim Reiki wird das noch verbunden. Man sagt, das Symbol ist für die Energie. Ja, und wenn ich dann damit arbeite, weiß mein Unterbewusstsein, das Symbol ist für die Energie. Ja, und dann fließt das so. Was habe ich? Ich habe jetzt noch andere Zettel. Man kann noch mehr machen, Sport machen. Man kann sein Energiefeld reinigen und klar halten. Ja, grundsätzlich. Ich kann mein Energiefeld reinigen und klar halten. Ich kann dafür sorgen, dass ich ein klares und, sagen wir mal, reines Energiefeld habe und ein kraftvolles Energiefeld habe. Dafür kann ich Verschiedenes tun. Ich kann mein Energiefeld reinigen, zum Beispiel mit frischem Wasser. Wenn ich morgens kalt dusche, spüle das frische Wasser Verspannungen weg. Ja? Ich kann in Salz baden. Es gibt viele Sachen, die man machen kann. Ganz grundsätzlich kann man dafür sorgen, dass das eigene Energiefeld klar, rein und stabil ist. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich liebevoll bin, eine liebevolle Haltung habe. Je aggressiver ich werde, desto tougher und unflexibel wird mein Energiefeld. Ja? Und desto mehr bilden sich Blockaden. Wenn ich lüge, ist es eine Katastrophe. Das Energiefeld wird schräg. Das bildet innere Muster, die ganz seltsam sind.
Hat jemand eine Frage?
Ja, bitte.
Sie haben vorhin gesagt, Gemeinschaft, ich glaube, von der Art, die
ja.
Wie weiß ich, dass es nicht einfach nur meine Fantasie ist,
ja,
sondern wirklich was wahrgenommen hat?
Ja, ich erzähle was. Ich war bei einer Frau, hatte Krebs und die hat sich gewünscht, dass ich komme, wenn sie stirbt. Also es war dann ein schwerer Krebs, Darmkrebs. Die hat sich gewünscht, dass sie stirbt. Entschuldigung. Die hat sich gewünscht, dass ich da bin, komme, wenn sie stirbt. Also hat ihr Mann mich dann angerufen und ich hatte vorher zu ihr schon gesagt, auf dich wartet ein Mann, ein männliches Wesen, ganz schön weiß, so mit 20, 25 Jahre alt, der kommt und holt dich ab. Das habe ich behauptet. Weil der war da. Ich habe den gesehen. Und habe gesagt, der kommt bestimmt, wenn du stirbst. Sonst wäre der jetzt nicht da. Und er liebt sie. Der liebte diese Frau. Das war auch sichtbar. Als die dann, nicht, die hatte Krebs und das zog sich alles sehr lang hin. Und die haben mich dann gerufen, als sie nur noch so geröchelt hatte. Konnte nicht mehr richtig atmen und zwar abzusehen. Ja, also auf jeden Fall haben sie mich da gerufen. Ich bin da hinten, es war furchtbar, das mit anzusehen. Sie war gar nicht mehr richtig bei Bewusstsein und konnte kaum noch atmen. Also es war nur noch so ein fürchterliches Geröchel. Ich sage fürchterlich, weil es war auch entsetzlich für mich, das zu hören, zu sehen. Und ich dachte, naja, dachte ich so, zum Zugucken bist du nicht da, dann nimmst du sie mal in den Arm. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und dann habe ich gespürt, wie ganz viel Energie von mir zu dieser Frau geflossen ist. Ja, mir fing irgendwann an, die Beine zu schlottern. Ja, meine ganze Energie ist zu der geflossen. Und ich dachte, oh Gott, ist das gut, ja? Ist das wirklich gut? Oder ich wusste aber dann, naja, muss ich halt nachher ein bisschen joggen gehen, dann baut sich die Energie wieder auf. Das war Lebensenergie. Ja, so nenne ich es jetzt mal. Dieser Mann, von dem ich gesprochen habe, kam dann, nein, es war so, ihr Atem wurde ruhig, immer ruhiger, sie konnte normal atmen, aber er wurde auch immer langsamer und so nach 10 Minuten war Schluss mit Atmen. Ja, war vorbei, ist sie gestorben. Diesen Mann habe ich gesehen, der kam mit noch zwei anderen. Ja, und ich habe gesehen, wie die sie da rausgehoben haben aus dem Körper. Die haben die zu dritt genommen und weggetragen. Und was ich total klasse fand, nachher, ich saß so ein, zwei Stunden später an ihrem Bett und dann kam dieser Mann zu mir, den ich da gesehen habe, hat sich bedankt, dass ich da geholfen habe und sagte, er wäre der Vater, er wäre ihr Vater und er hieße Erich. Und das stimmte. Ich wusste nicht, wie ihr Vater heißt. Ja, ich sagte zu ihrem Mann, sag mal, wie hieß ihr Vater? Er sagte, Erich hieß der Vater. Das war ihr Vater, der da war. Das war natürlich total klasse, weil endlich hatte ich mal einen Beweis. Nicht, das ist so schwierig. Man sieht was und weiß nicht, stimmt es wirklich. Und da hatte ich mal einen Beweis, dass das so stimmte. Sowas kam ein paar Mal vor. Da war eine Frau da. Nicht immer. Nein, nicht. Also manchmal war eine Frau da, und dann sagte ich, da ist jemand da, wieder auch eine Frau, die behauptet, sie wäre deine Mutter. Dann habe ich die halt ein bisschen beschrieben. Ja. Und ich glaube, der Name stimmte auch. Also manchmal gibt es dann Dinge, wo das stimmt. Allerdings kann ich sagen, dass jemand kommt und es ist ein Verstorbener, da ist sehr selten bei mir. Ja, also wenn man diese englischen Medien sehe, die bei jedem Lebenden ja drei Verstorbene sehen, ich sehe das nicht, also bei mir ist das nicht so. Ja. Das zu Verstorbenen. Wisst ihr, was Löcher in die Luft gucken ist? Löcher in die Luft gucken. Ich behaupte, keiner weiß das, das weiß nur ich. Weil mir ist einfach was passiert, das war sehr, sehr besonders. Wenn es ein bisschen wärmer ist jetzt, dann gehe ich wieder in den Wald morgens. Und zwar nach der Dämmerung, wenn es gerade so hell geworden ist. Und Einmal saß ich da, ich habe da so meinen Platz im Wald, wir wohnen da in Finkenbach, nicht? Das ist ganz nah. Mein Platz, das ist so ein, das ist nicht Tempel, aber es ist so mein Platz an dem Wald. Da sitze ich immer und habe Kontakt zu verschiedenen Wesen und Naturwesen. Und einmal starte ich da so in die Bäume und plötzlich passierte dann sowas wie, da wurde so ein Sternkranz sichtbar. Kennt ihr diese Genie-Filme? Mhm. Die hat immer so Bing machen und dann gab es so einen Stern. Mhm. Sowas habe ich gesehen. Mit offenen Augen gucke ich da in die Bäume und plötzlich ist da so ein Sternkranz. Mhm. Und dann bin ich natürlich ganz fasziniert dahin geschaut und guck und plötzlich merke ich, dieser Sternkranz ist nicht einfach ein Sternkranz, es ist ein Fenster. Und dann sehe ich mit offenen Augen in diesen Sternkranz, in dieses Fenster und sehe eine andere Dimension. Sehe eine andere Welt. Ja, mit anderen, mit Naturwesen, mit offenen Augen. Und natürlich war das sowas wie gigantisch und faszinierend und Angst habe ich auch bekommen. Ja, also so alles, weil das war zu viel mit offenen. Ihr müsst euch vorstellen, man sitzt ganz allein im Wald und da, wo normalerweise der Baum ist, ist plötzlich ein Loch und da kann man in eine andere Welt gucken, mit offenen Augen. Seitdem denke ich, weiß ich, was Löcher in die Luft gucken muss.
Weil, das wiederholt?
Ja, das ist wiederholbar. Allerdings, damit das passiert, muss es mir sehr gut gehen. Ich muss kraftvoll sein. Und der Tag, muss, der Morgen muss eine gute Energie haben. Im Sinne von, wenn es neblig ist, geht das nicht. Es muss ein richtig klarer Morgen sein, wo man in die Natur guckt und alles glitzert und glänzt. Und ist besonders klar. Ja. Aber selbst dann kriege ich oft nur diesen Sternenkranz hin, aber dass ich in dem Fenster was sehe, ist selten. Ja. Was ich damals gesehen habe, war ein Elf. Ein Elfenwesen. Mit so Blättern. So, ja. Ganz irre. Irre deswegen, weil es gibt eine Vorgeschichte. Ich sitze da ja schon länger und habe schon länger den Kontakt mental, innerlich zu einem Elf. Da ist ein Wesen, das kommt immer und redet mit mir. Und jetzt habe ich das auf diese Art und Weise gesehen. Und das Sehen war, machte nochmal was anderes. Ich hatte ja die Augen offen. Normal sehe ich solche Sachen, wenn ich die Augen geschlossen habe. Und wir guckten uns in die Augen und dann passierte sowas wie telepathische Kommunikation, die ganz schnell geht. Das hat jetzt was von dieser Öffnung, das hat was von Hingabe, das hat was von großer Liebe, sonst funktioniert das nicht. Und der hat mir erklärt, für Sie als Elfenwesen sind wir Menschen schon sehr seltsam. Wir sind auch gefährlich für Sie. Dass er mich zeigt, dass er sich mir zeigt, ist war was Besonderes. Weil das, was wir denken, ist für die Realität. Die sind so, ja. Ich habe verstanden, hat mir erklärt, dass sie sich nicht zeigen können, auch weil es viel zu gefährlich für sie ist. Ich brauche nur denken, wie sieht denn der komisch aus? Das ist ja eine komische Kanaille oder so, ja? Dann verletze ich den schon. Ja? Der hat gesagt, wir sind sowas wie, oh, was sagte er? Physische Monster. Für sie sind wir Monster. Weil wir unseren mentalen Apparat, der sehr machtvoll ist, nicht unter Kontrolle haben. Ja? Wir können das nicht kontrollieren, was in unserem Kopf abgeht. Ja? Für viele Menschen sind das ja wilde Dinge, die da passieren im Kopf. Ja? Im Sinne von Bildern, wenn da Zorn ist und so weiter. Und wir haben das nicht unter Kontrolle, wir sind nicht in Harmonie und ausgeglichen, so dass wir schöne, klare, eindeutige Gedanken haben, sondern das ist ein Durcheinander, ein Heckmeck. Und er sagt Monster deswegen, weil diese Gedanken sind nicht, wenn sie sich zeigen würden, gefährlich für sie. Ja, wir können denen ganz einfach mit unseren Gedanken schaden. Und wir schaden auch. Ja, das ist Waldsterben, was wir haben oder so, er hat auch was damit zu tun, dass die Menschen so viel unharmonische, aggressive und negative Gedanken entwickeln. Ja, das energetische, mentale Klima, ja, auf der Erde ist
weiß Gott nicht gut. Er sagte, wir sind wie Bagger, große Bagger, die nicht kontrolliert werden. Die rumfahren, wie will sie hier und da und so weiter und so fort. Also so hat er mir versucht, das klar zu machen. Und für sie zum Beispiel sagt er, es ist völlig unverständlich, dass wir Menschen Dinge tun, die wir nicht tun wollen. Für uns ist das normal, wir fahren zur Arbeit, obwohl wir keine Lust haben. Für die, die in Harmonie mit sich und ihrer Umwelt leben, ist das ein Unding. Das verstehen die nicht, wie man sowas machen kann. Auch in dem Kontext begreifen die uns als Monster. Wir tun Sachen, die wir gar nicht tun wollen. Für die ist das krank, sag ich mal so. Ja, also für die ist das hochgradig unharmonisch. Zumindest der hat mir das so erklärt, dass sie das nicht verstehen, wie wir so leben können. Ja. Löcher in die Luft gucken.
Was sind Elfen eigentlich für Wesen? Also nicht Wesen, aber...
Also ja, eher Angst. Naturwesen. Nicht? Also lichte Naturwesen, die kümmern sich um die Pflanzen.
Und das, ja? Die
das heißt, es sind Wesen mit einem Bewusstsein, die aber sehr in Kontakt sind mit der Natur. Die haben auch nicht den freien Willen, den wir haben, sondern die haben eine klare Aufgabe. Sie kümmern sich um die Natur und um das Wachstum der Pflanzen.
Menschen sind ja aber auch ein Stück der Natur.
Ja, das haben die auch gesagt. An sich war das so gedacht, dass die Menschen mit ihrem materiellen Körper in einer sinnvollen Weise mit der Natur harmonieren und zusammenarbeiten. Was wir ja aber nicht tun.
Und kann sich ein Mensch.
Und die, nicht die Elfen, sind geistige Wesen. Das heißt, die tanzen um eine Blume herum oder um eine Pflanze und singen für die, damit die wächst. Zum Beispiel so. Ja. Tja, wolltest du noch was
sagen? Ja, weil ich sagte, wenn wir aus Energie bestehen oder zusammen, ja. Also ist es dann möglich, dass ein Mensch auch zu einem Naturwesen wird in einem anderen Leben? Oder?
Ja, ich glaube das. Ja, ich glaube auch, es ist auch umgekehrt. Es ist so, dass einige Menschen Naturwesen waren oder vielleicht sogar viele. Genau weiß ich das nicht. Ja? Ich glaube, ich war auch mal ein Elf. Ja? Ja. Die Dinge werden sehr schwierig, wenn man so in solche Welten und Dimensionen guckt, weil zum Beispiel dieser Elf, der da bei uns im Wald mich immer wieder besucht, ja, da habe ich das Gefühl, das ist ein Teil von mir. Der gehört zu mir. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich in Kontakt bin mit dem, das bin ich. Und das sind dann Dinge, die verstehe ich nicht. Die
durch die Denkensweise und die Lebensweise auch so eine Ewigkeit.
Ja gut, das mag sein. Ne? Nicht? Ja. Und trotzdem dieses Gefühl, dass er und ich ja irgendwie eins sind, ist was Seltsames, was ich mit dem Verstand nicht so richtig nachvollziehen kann. Und nicht wirklich begreife. Aber.
Die innere Sehnsucht, das ist vielleicht noch diese Lebensweise.
Ja, wer weiß, vielleicht war ich auch mal Elf. Ich nicht, das ist so, vielleicht lebt ein Teil von meinem größeren Selbst als Elf in Winkenbach im Wald. Warum nicht? Ja, also, ich gehe davon aus, dass es so sein könnte und dass es vielleicht so ist und dass ich das nicht so genau weiß. Und manchmal denke ich, es ist eigentlich eher eine Frage der Definition. Was bin ich, als was begreife ich mich, als denn eine Frage des Wissens. Und ich sage, ich bin nur der hier in meinem Körper, dann definiere ich mich so. Wenn ich sage, ich bin meine ganzen früheren Leben auch noch, dann definiere ich mich schon ganz anders. Wenn ich sage, ich bin ein göttliches Wesen und mit allem eins, dann definiere ich mich wieder anders. Und ich merke, ich bin da öfter mal so in diese Bereiche gekommen und habe gedacht, Jesus, ich verstehe es nicht, oder, ja. Bin da ein bisschen überfordert manchmal, im Sinne von klaren Aussagen zu machen. Aber da ich ja viel in diesen Bereichen unterwegs bin, sag ich mal, habe ich mich daran gewöhnt, dass ich einfach bestimmte Dinge nicht genau weiß. Ja, und das kann damit leben, das ist in Ordnung, das ist wie mit meinem früheren Leben. Ich sehe die und ich glaube, dass es so war ungefähr, aber ob es wirklich so war oder, ja, oder wie denn die Realität eigentlich ist. Genau. Ja.
Wenn wir Hellsichtigkeit entwickeln oder das dritte Auge, dann lernen wir gut in Kontakt zu sein mit der eigenen Aura, mit dem eigenen Energiefeld. Und das ist was sehr, sehr Wertvolles. Wir können uns besser spüren, wir wissen, was für uns gut ist. Wir sind verbunden mit unserer göttlichen Energiequelle, was sehr, sehr hilfreich ist. Das heißt, wir müssen nicht irgendwelche Tricks anwenden, um anderen Menschen Energie zu klauen, was sehr, sehr häufig vorkommt. Ja? Ganz viele, sage ich jetzt mal, seltsame oder negative Verhaltensweisen von Menschen haben damit zu tun, dass sie jemand Energie klauen wollen. Ja? Wenn der Chef seinen Angestellten zur Sau macht und den so richtig klein macht, dann fühlt er sich hinterher richtig gut. Dem habe ich es gezeigt. Und der Angestellte ist völlig fertig, geht zu seinem Lehrling und macht den fertig und dann geht es dem auch wieder gut. Das ist jetzt ein bisschen witzig dargestellt. Ja? Aber zum Beispiel Menschen, die Recht haben müssen, immer sind Menschen, die Energie klauen. Der, der Recht hat, hat nachher die Energie. Ja?
Es gibt auch Leute, die haben bloß so den Müll abladen ständig. Ne?
Genau, und nicht?
Alle paar Wochen, immer wieder. Und immer
wenn ich einigermaßen gut bin, weiß ich genau, von wem kriege ich Energie und wem lade ich meinen Mist auf. Mhm. Ja? So, es gibt, es ist tatsächlich so, manche Menschen bieten das an, dass man ihnen Energie klaut. Es sind meistens Menschen mit einem schlechten Selbstbewusstsein. Da gibt es also die verschiedensten Varianten und wenn wir uns in diesem Bereich entwickeln, dann können wir genau spüren, wenn da jemand kommt und schleimig redet, ja, und uns irgendwie Honig um den Mund schmiert, um irgendwas, ja, von uns zu bekommen oder so. Wir merken das sofort. Oder wenn jemand aggressiv ist, kann man auch wahrnehmen, warum ist er aggressiv und kann, muss nicht auch aggressiv reagieren, sondern kann verstehen, naja, der hat dies und jenes Problem, kein Wunder ist er so aggressiv oder so, ja. Und kann das auch bei dem lassen, kann verstehen, das ist seine Geschichte. Das heißt, wir können andere besser verstehen. Wir können mit anderen Menschen dann besser umgehen. Das ist was sehr, sehr Wertvolles. Wenn ich mich in andere Menschen hineinversetzen kann, wenn ich was fühlen kann, wahrnehmen kann von dem, weiß genau, wie gehe ich mit dem um, dass er mich versteht. Ich kann besser kommunizieren. Das ist was sehr, sehr Schönes in meiner Arbeit, dass wenn ich so eine Sitzung gemacht habe, 1,5, 2 Stunden, und zwar ein fremder Mensch, der zu mir kommt, wir trennen uns als Freunde, sag ich mal so. Da ist was ganz Tiefes entstanden. Weil der hat sich, oder diejenige hat sich sehr verstanden gefühlt und wir waren mit sehr tiefen Lebensthemen beschäftigt und das hat was Berührendes für die Person und aber auch für mich. Im Sinne von, weil es hat eine Tiefe und es hat dadurch was sehr Schönes, ein sehr schöner Kontakt. Und es ist natürlich ein Geschenk für mich, das so machen zu dürfen, das heißt in andere Menschen reinschauen. Die kommen ja zu mir, dass ich reinschaue und ich darf reinschauen. Und immer noch passiert es, dass jemand kommt und ich dann so nach einer Weile so schaue und wahrnehme und denke, das kann nicht wahr sein. So kann man auch sein. Ja. Wir sind so verschieden. Und diese inneren Strukturen erzeugen wir selber. Ja, innere Persönlichkeitsanteile lassen wir wachsen. Wir haben ja verschiedene Gesichter. Und wenn man das Innere auch noch sieht, wie unterschiedlich es ist und wie innere Muster erzeugt werden und wie das jeder auf seine Weise macht. Und manchmal kommen einfach Menschen, wo ich denke, kann das wahr sein? Kann man so auch sein? Das ist einfach was sehr, sehr Schönes. So, ich weiß ja nicht, wie viel Uhr es ist, aber nach meinem Gefühl ist der Vortrag bald zu Ende. Ich habe hier, ihr dürft Fragen stellen, oder wer Fragen hat, kann sich noch stellen. Ich habe hier eine Liste, ich verschicke einen Newsletter für meine Veranstaltung. Wer will, kann sich da eintragen. Ich lasse es mal rumgehen. Da liegen ja ein paar Sachen. Ein Flyer Aura lesen, das ist jetzt ein bisschen die Arbeit, über die ich, da stehen verschiedene andere Sachen noch drin, Rückführung und so weiter. Dann gibt es einen Termin für Kraftorte besuchen, ich glaube 18. Mai, ein Sonntag, wo wir zu 4 Plätzen fahren hier in Heidelberg und die uns anschauen.
Ist es von Interesse Adresse?
Nee, wenn ihr E-Mail habt, reicht es. Dann liegt ein Zettel Spiegel der Seele. Das ist eine Aufstellungsarbeit, die ich entwickelt habe. Eine mediale, dynamische Aufstellungsarbeit. Da werden innere Anteile von einer Person aufgestellt. Und zwar werden die nicht wie beim Hellinger vorher ausgedeutet, bestimmt, festgelegt, sondern die werden nur erfühlt. Und das ist das Besondere an dieser Arbeit, weil durch dieses Erfühlen kriegt das Ganze eine ganz besondere Authentizität, Echtheit. Ja, da tauchen Anteile auf, an die hätte kein Mensch gedacht. Das ist dieses Spiegel der Seele, eine mediale, fühlende Aufstellungsarbeit für innere Anteile. Ich habe da auch vor, eine Ausbildung anzubieten. Eigentlich müssten da 4 Zettel liegen. Da oben gibt es noch Soul Light Training. Ah, die sind übereinander. Ja? Dann gibt es noch das Soul Light Training. Das ist dieses Training für geistiges Heilen und Medialität. Das eigentlich immer einmal im Jahr stattfindet. Inzwischen ist es 2-mal im Jahr. Da sind jetzt die Termine von diesem Jahr drin. Die Termine von nächstem Jahr gibt es dann auf der Webseite oder im Newsletter. Manchmal mache ich auch ein Seminar, das dritte Auge, da gibt es jetzt gerade keinen Termin. Es gibt, vermutlich findet es statt im Herbst in Heppenheim oder manchmal ist es bei Neustadt in der Pfalz. Ja, gibt es Fragen?
Sich das bei dir von Zeit zu Zeit entwickelt, immer ein bisschen mehr?
Ja, nicht, es gab was ganz Lustiges, kann ich sagen. Immer habe ich mir gewünscht. Man sagt ja so, die Kinder sehen geistige Wesen und so, ja. Jahrelang habe ich mir gewünscht, warum habe ich als Kind denn keine geistigen Wesen gesehen? Ich fand es immer schade, das kann doch eigentlich nicht sein und so weiter. Bis ich mich vielleicht vor 5 Jahren, habe ich mich erinnert, dass als ich klein war, wir wohnten damals in Hannover, ich war vielleicht so schätzungsweise 4 oder so, ich oft eine Frau habe in meinem Zimmer stehen sehen. Das Dumme war, dass wir damals gerade ein Buch lasen über Hexen und ich hatte Angst vor der. Ich habe zu der gesagt, verschwinde, hau ab, du gehörst hier nicht in mein Zimmer. Ja? Die war so nett und hat sich hinter den Vorhang gestellt. Ja, ich weiß noch, dass ich das gut fand, ja, dass die wenigstens auf mich hört. Aber ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen und habe das sozusagen weggeschoben und habe es völlig vergessen, 45 Jahre lang. Ja, bis ich mich eines Morgens mich aufgewacht und habe mich wieder daran erinnert, dass das war. Die ist heute noch bei mir. Das ist ich sage jetzt mal so, es ist eine Frau, mit der war ich mal verheiratet in einem früheren Leben. Ja, die spielt jetzt sowas wie geistiger Begleiter für mich. Ja. Wir hatten eine sehr schöne Liebe, die haben wir immer noch, die Liebesbeziehung ist immer noch da. Und manchmal spüre ich die, dann wird es mir zum Beispiel warm hier an der Backe, dann weiß ich, die steht neben mir und dann kann ich auch mit ihr reden. Allerdings ist die nicht allwissend, im Sinne von, die versteht manchmal auch nicht mein Leben und was ich so treibe.
Also die haben auch nicht immer Antworten.
Oder? Antworten vielleicht schon. Nur die haben halt Antworten, wie wir meinetwegen als Außenstehende, wenn wir nicht leben würden, hier jetzt inkarniert werden haben. Mhm. Oder wie wir einem Freund Antworten geben können. Mhm. Sie ist eher, hat eher so eine Qualität. Das Schöne ist einfach die Liebe, die da ist.
Kommuniziert ihr miteinander? Sprecht ihr in der Sprache und so? Oder ist das das Gefühl oder Spüren?
Na, es ist dieses, nicht, es gab, als ich wieder Kontakt mit ihr hatte, oder es gab einfach eine Zeit, da war der Kontakt sehr intensiv, da hat sie mir über sich und das Leben erzählt, was wir damals hatten.
Also auf Sprache? Also
nee, ich meine, das ist dann so eine Mischung. Ja. Ich stelle meinetwegen Fragen. Ja, und dann kommen meinetwegen Bilder oder Gefühle oder auch Worte. Ja, das kann so oder so sein, das ist unterschiedlich. Mhm. Ja.
Und von da an hat es sich dann wieder leicht.
Oder nein, es war nicht leicht. Es gab ein Ereignis, ich habe mit 16 Jahren angefangen zu meditieren, hier in Heidelberg. Transzendentale Meditation von Maharishi Mahesh Yogi, der jetzt gerade gestorben ist. Und da muss man dann so, lernt man so Mantras
zu sagen, oder ja, man kriegt sein Mantra. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, dieses Mantra, als ich es bekommen habe, weil ich saß da wirklich in diesem Ritualraum und ich hatte Lichtexplosionen innerlich und Licht, was weiß ich, ja, und Glücksgefühle und so weiter. Es war was sehr, sehr Schönes. Das hat mein Leben dann auch sehr verändert, aber es war auch lebensgefährlich. Ich bin nach dieser Einwahl mit meinem Mofa nach Hause gefahren und bin dreimal hingeflogen, weil ich viel zu schnell gefahren bin. Ich bin einfach nur noch Vollgas gefahren, ich war high. Ich war einfach high. Ich bin Vollgas um die Kurve geflogen, ich bin einfach Vollgas den Bordstein hochgefahren, hingeflogen, ich kam zu Hause an, blutig, Löcher in der Hose, alles war und so. Es gab damals noch nicht mal Helmpflicht, ich hätte tot sein können. Diese Leute da, die haben mir sofort das Meditieren verboten. Ja. Ich durfte nur noch 3 Minuten am Tag meditieren. Musste irgendwelche komischen Yoga-Asanas machen und so. Der Vorteil war, ich habe ja trotzdem meditiert, weil es war so schön. Und nachdem das einmal geschehen war, wie soll ich sagen, das war wie, mein Energiesystem ist auf einen anderen Level gekommen. Ich bin morgens eine halbe Stunde früher mit dem Bus gefahren, weil mir der Schulbus zu laut war. Ja, diese vielen Kids und das Geschrei und das Enge, das konnte ich dann nicht mehr haben. Ich bin echt früher aufgestanden, bin alleine im ruhigen, leeren Bus in die Schule gefahren, also in die Stadt gefahren und gemütlich in die Schule gelaufen und war immer noch so ein bisschen high. Ja. Das hatte den Effekt, dass ich in der Schule sagte, naja, wenn ich schon hier bin, kann ich wenigstens zuhören. Ja. Ich war ein bisschen bekannt dafür, dass ich manchmal am Ende vom Unterricht geweckt werden musste. Weil es mich nicht interessiert hat. Und ne, dann habe ich zugehört, weil ich sowieso so wach war und mir es viel besser ging. Und meine ganzen Noten haben sich um eine Note verbessert. Dann war ich im Studentenwohnheim irgendwann nach der Schulzeit, so mit 20 oder so. Alle haben gesoffen, geraucht, gefeiert und so weiter. Ich konnte nicht saufen, ich konnte nicht rauchen, ich konnte nicht rumgrölen wie die. Weil ich fühlte mich immer so ein bisschen über allem schwebend. Durch diese Meditiererei. Ja, das hatte was. Ich schwebte immer über diesen Dingen. Ja, es war, ja, wie auch immer man das nennt, nicht in ein Kloster hätte das gepasst. Aber in dieses Studentenwohnheim und Studentenleben hat es nicht gepasst. Das heißt, ich habe beschlossen, wieder aufzuhören zu meditieren. Ich wusste, es kommt vom Meditieren. Ja, dass ich so über allem schwebe. Und habe angefangen zu saufen und zu rauchen und mir ging es richtig schlecht. Ja, ich sag, jetzt kann ich das so locker sagen, weil nicht, jetzt ist es vorbei, aber damals ging es mir wirklich schlecht. Ja, und ich konnte auch dann irgendwann das Trinken und Rauchen und so weiter nicht wieder von einem Tag auf den anderen abstellen und sagen, jetzt werde ich wieder heilig und meditiere wieder. Das ging nicht so einfach. Das war dann wieder ein Prozess, das musste ich mir persönlich erarbeiten. Also will sagen, es war nicht immer alles easy. Physik und Mathe, Chemie. Ja. Naja, das war natürlich so die Idee, man kommt man diesen Ding und der Existenz auf den Grund. Ja. Aber als die dann so meine Kommilitonen im Aktenkoffer kamen und sagten, sie wollen mal im Kernkraftwerk arbeiten, habe ich irgendwie gedacht, ich bin etwas verkehrt hier. Mhm. Ja, so. Meine Lebensgeschichte kann man auf meiner Webseite lesen, da steht dann noch, stehen noch mehr Geschichten. Okay, gibt es noch Fragen? Ja, genau. Die gibt es auch hier im Lichtblick. Die CD heißt Deine Aura wahrnehmen und fließen lassen. Die habe ich mit einer Musikerin gemacht, die die Klangschalen spielt auf der CD. Also wir haben die Klangschalen so komponiert, dass sie einen das Bewusstsein ausweiten und in so eine lichte Sphäre führen. Dazu spreche ich Meditation. Das heißt, es geht darum, in Kontakt zu gehen mit seinem eigenen Energiefeld, Atem, Prana, Energie fließen zu lassen, dann sich an göttliche Energie anzuschließen, das alles in dich hineinfließen zu lassen, auszugleichen und in einen schönen, ausgeglichenen Zustand zu kommen. Hier, wer möchte? Kostet 17 Euro. 17 Euro. Gibt es aber auch hier im Lichtblick oder ne, kann man auch bestellen.
Kann ich mir die mal anschauen?
Mhm. Ja. Ja. So, jetzt ist doch bestimmt 21:45 oder so. Ja. Ja, weil ich sollte eigentlich um 9:30 aufhören hier.